Deutschlandfunk.
DLF Magazin.
Aktenstreit in Hessen. Die Aufarbeitung des Lübcke-Mordes stockt. Außerdem, wie Jobcenter die Corona-Krise meistern und wir begleiten einen Hoffnungsträger der CDU in Nordrhein-Westfalen. Am Mikrofon ist Laura Esslinger. Herzlich willkommen zum DLF-Magazin. Blicken wir ins Jahr 2134. Das sind, von heute angerechnet, noch 114 Jahre. Genau so lange noch bleibt ein Bericht des Hessischen Verfassungsschutzes geheim. Es geht darin um brisante Informationen, nämlich um Kontakte hessischer Neonazis zum NSU-Trio. Womöglich hätten diese Informationen auch bei der Aufarbeitung des Mordfalls von Walter Lübcke helfen können. Der Kasseler Regierungspräsident war im Juni 2019 erschossen worden. Gegen den Hauptverdächtigen, den Neonazi Stefan E., läuft gerade vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main der Prozess. Auch in Wiesbaden im Hessischen Landtag sollen die rechtsextremen Umtriebe aufgearbeitet werden, mit einem Untersuchungsausschuss. Erste Sitzungen gab es bereits, doch jetzt droht sich das Ganze zu verzögern. Denn das Oberlandesgericht Frankfurt und der Generalbundesanwalt wollen wichtige Akten nicht herausgeben. Was das für die Aufarbeitung des Lübcke-Mordes und der rechtsextremen Netzwerke in Hessen bedeutet, darüber habe ich mit Sonja Brasch gesprochen. Sie ist Mitglied bei der Initiative NSU Watch Hessen. Mit anderen Ehrenamtlichen verfolgte sie schon den Untersuchungsausschuss zum nationalsozialistischen Untergrund. Und sie tut das auch jetzt beim Lübcke-Prozess. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, woran liegt es, dass die Behörden die Akten nicht rausgeben wollen?
Begründet wird es in beiden Fällen durch die Gefährdung des Prozesses bzw. laufender Ermittlungen. Das überrascht, denn auch im NSU-Prozess in München gab es ja die gleiche Situation von parallelen Untersuchungsausschüssen und dem Gerichtsprozess. Die Mitglieder des Ausschusses haben einig darauf reagiert, indem sie dem Gericht unterstellten, dass das Gericht sie nicht für vertrauenswürdig genug hält und haben gegebenenfalls Klage angedroht, um an die Akten zu kommen.
Ist eine Aufklärung seitens der Behörden also nicht gewollt?
Es läuft noch ein Strukturermittlungsverfahren, was sich mit dem Umfeld von Stefan Ernst beschäftigt. Und hier wird die behördliche Aufklärungsarbeit über die parlamentarische gestellt, was ja die Art von Aufklärung ist, die für die Öffentlichkeit am transparentesten ist und am besten nachvollziehbar. Und da muss man auf jeden Fall hart kritisieren, dass jetzt gerade zu Beginn dieses Untersuchungsausschusses der Streit um die Akten mal wieder das parlamentarische Geschehen bestimmt. Das war auch schon im letzten Untersuchungsausschuss so. Da war allerdings der Hessische Verfassungsschutz vor allen Dingen die Behörde, die gemauert hat und keine Akten rausgeben wollte.
Sie haben jetzt den NSU-Untersuchungsausschuss angesprochen, der in Hessen lief. Sie verfolgen den Lübcke-Prozess jetzt ja regelmäßig. NSU Watch Hessen liefert zu den einzelnen Prozesstagen ausführliche Protokolle und stellt sie online. Was sind denn bisher die wichtigsten Erkenntnisse im Verfahren aus Ihrer Sicht?
Da ist zweierlei zu nennen. Wir haben es hier mit neuen Erscheinungsformen von rechten Terrorismus zu tun. Bisher war es ja meistens so, dass rechter Terror mit linkem Terror verglichen wurde, dass die RAF als Folie genommen wurde, anstatt eben auf die historischen Fälle von Rechtsterrorismus in Deutschland zu schauen. Und hier können wir eben sagen, wir haben es bei dem Fall von Stefan E. und Markus H. mit einer anderen Form von rechten Terror zu tun, mit einer anderen Struktur, als das beim nationalsozialistischen Untergrund der Fall war. Stefan E. und Markus H. hatten keine Form von Untergrundleben, wie das beim NSU-Kerntrio zu sehen war. Es gab keine Deckpapiere, es gab keine falschen Namen, unter denen gelebt wurde, sondern so eine Art von Feierabendterrorismus. Man brauchte eben keine Kameradschaftsstruktur an der Stelle, um sich zu radikalisieren, sondern es reichte eben der Frühstücksraum der eigenen Firma, um eben Kontakte zu knüpfen. Und es zeigt sich hier, wie bedrohlich die rassistische Mobilisierung zu bewerten ist, die wir seit 2015 erleben. Man hat die AfD als Stichwortgeber und als Propagandamaschine in den Parlamenten. Und es gibt dann den Niederschlag bei einer sehr breiten Schicht von Bevölkerung. Man hat es gesehen an den Interviews, die zum Beispiel im Schützenverein geführt worden sind, wo Mitglieder des Schützenvereins gesagt haben, sie hätten nichts Negatives über Stefan E. zu sagen und über Migrationspolitik hätten sehr viele so gedacht. Und auch im Frühstücksraum der Firma hat man gemerkt, also da fanden Gespräche statt über, man müsse sich als deutscher Mann wieder bewaffnen. Es wurde Propagandamaterial getauscht und verteilt.
Sie nehmen diese Erkenntnisse aus den Prozessbeobachtungen, die Sie in Frankfurt jetzt gemacht haben?
Ja, zum Beispiel war gestern ein Arbeitskollege von Stefan E. geladen, wo eben klar wurde, der hat selber keinen richtigen Begriff von Rechtsextremismus. Er würde sich selber als rechtskonservativ eher Richtung AfD beschreiben. Er hat gleichzeitig erzählt, wie im Frühstücksraum über Politik gesprochen wurde, wie eben rechte Zeitschriften getauscht wurden, wie Stefan E. diese Zeitungen empfohlen hat.
Sie beobachten die rechtsextreme Szene in Hessen ja schon lange. Neben Stefan E. ist sein mutmaßlicher Helfer Markus H. angeklagt. Gibt es denn Erkenntnisse, dass die beiden ein größeres Netzwerk hinter sich haben?
Die Frage ist natürlich da, welchen Begriff von Netzwerk und welchen Begriff von Mitgliedschaft legen wir an? Das heißt, ist die Frage, wer wusste von der konkreten Tatplanung ausschlaggebend dafür oder wer gehört da zum Umfeld und hat dementsprechend eine Ermöglichungsstruktur gegeben? Vor Gericht wird jetzt geprüft, wem ist juristisch eine Mitwisserschaft an der Tat von Walter Lübcke nachzuweisen? Das ist ein Begriff von Netzwerk, den wir so nicht annehmen würden. Wenn ich ein Netzwerk an der Stelle beschreiben müsste, würden da die Stichwortgeber dieser rassistischen Propaganda mit dazugehören und mit Sicherheit mehr Neonazis aus dem nordhessischen Umfeld. Eine Person, die gerade vor Gericht auch mitverhandelt wird und der noch im Zeugenstand aussagen wird, ist Alexander S., das ist ein langjähriges Mitglied der hessischen Neonazi-Szene, der eben auch schon an früheren gewalttätigen Übergriffen beteiligt gewesen ist, beziehungsweise dessen Kameradschaft eine ganze Zeit lang im Schwalm-Eder-Kreis Angst und Schrecken verbreitet hat. Das heißt, es ist eine Person, die sehr lange schon bekannt ist und so gibt es eben weitere Beispiele von Solidaritätserklärungen und potenzieller Mitwisserschaft.
Sie sprachen jetzt gerade den Schwalm-Eder-Kreis an. Wie stark ist denn die Neonazi-Szene in Hessen aktiv und wie tritt sie in Erscheinung? Auch Stichwort NSU 2.0.
Wir haben in Hessen ganz massive Probleme mit rechten Netzwerken. Die treten in den letzten Jahren weniger deutlich in Erscheinung. Ich würde sagen, das Ganze hat sich verbreitert. Kneipen, private Veranstaltungen, AfD-Stammtische, wo sich vernetzt wird. Natürlich haben wir immer noch alte Kameradschaftsstrukturen. Vor allen Dingen haben wir in Hessen aber Milieus, die aus langjährigen Freundschaften bestehen, die eben ohne Angst vor Repression gemeinsam Politik machen können. Und wir haben die rechten Netzwerke in der Polizei, wir haben den Terroranschlag von Hanau, wir haben Brandanschläge auf linke Projekte in Frankfurt. Zum Beispiel vor 2 Jahren gab es eine große Antifa-Recherche von Exif-Recherche zu Combat 18, woraufhin dann das Verbot ja kam vom Innenminister. Combat 18 ist eine Struktur, die nah am Bladen-Online-Netzwerk liegt, was 2000 verboten wurde. Combat 18 wurde aber nicht mit verboten. Und die Recherche hat 3 Strukturen bundesweit aufgemacht, wovon eine sehr zentral von einem Neonazi in Kassel betrieben wurde.
Wie vernetzt ist denn die hessische Szene in Deutschland?
Sehr stark. Wir haben über diese neue Möglichkeit der rassistischen Mobilisierung Personen, die eben aus Hessen in verschiedenen Positionen der AfD gegangen sind, nach Thüringen, nach Sachsen-Anhalt, nach Sachsen. Wir haben eine sehr enge Vernetzung der Kasseler Szene, insbesondere nach Südniedersachsen und Westthüringen. Es gibt enge Verbindungen nach Dortmund, personelle Verbindungen seit mindestens 20 Jahren. Das bedeutet, Personen aus Hessen sind gut vernetzt, organisieren Politik in Hessen, gehen aber auch über die Landesgrenze hinaus und sind dort politisch aktiv.
Schon als der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag die NSU-Morde an 2 hessischen Bürgern aufklären wollte, da mauerte der Verfassungsschutz ja massiv. Bis heute ungeklärt ist zum Beispiel die Rolle des V-Mann-Führers Andreas T. beim Mord an Halid Yozgat in Kassel. Was läuft da schief in der Behörde und was muss sich da Ihrer Meinung nach ändern?
Die Nazi-Szene in Deutschland ist ohne die Mitwirkung der Verfassungsschutzbehörden nicht zu denken. Man hat es am NSU-Komplex gesehen und an den Aufklärungsversuchen an der Stelle, wie oft die Behörde gemauert hat, Akten und Informationen rauszugeben und wie oft der Quellenschutz über das Aufklärungsinteresse gestellt wurde. Ein sehr aktuelles Beispiel ist im Fall von Markus H., dass das Gericht in Kassel ihm 2015 den Waffenschein entziehen wollte, Und das Gericht hat beim Verfassungsschutz eben angefragt, ob es Erkenntnisse zu ihm gibt. Der Verfassungsschutz hat das verneint und daraufhin durfte Markus H. seine Waffenbesitzkarte behalten und konnte sich eben legal bewaffnen und eben auch legal mit Stefan E. Schießübungen im Schützenverein machen. Es ist kein Aufklärungswille zu sehen und aus unserer Sicht gehört der Verfassungsschutz abgeschafft und die Aufklärung gehört in öffentliche Hand.
Sagt Sonja Brasch von der Initiative NSU Watch Hessen. Wir haben vor der Sendung per Skype mit ihr gesprochen und bitten, die Tonqualität zu entschuldigen. Seit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA läuft auch hier bei uns eine Diskussion über rassistische Strukturen in Sicherheitsbehörden. Die Stadt Berlin hat jetzt kürzlich angekündigt, eine oder einen Extremismusbeauftragten einzusetzen. Er oder sie soll Hinweise, zum Beispiel zu rechtsextremistischen Einstellungen von Beamtinnen und Beamten aufnehmen. Und auch wenn es um solche Fälle bei Strafvollzugsbediensteten geht, ist Berlin vorne mit dabei. Der grüne Justizsenator dort hat gerade erst ein Meldesystem eingeführt, um demokratiefeindliche Tendenzen, zum Beispiel bei Gefängniswärterinnen, besser zu erfassen. Soweit sind die meisten anderen Bundesländer noch nicht. Eine systematische Erfassung solcher Fälle gibt es bislang kaum. Timo Stuckenberg hat recherchiert.
Erst sollen sie den Gefangenen zu Boden gebracht und an den Händen gefesselt, dann auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Es ist einer von drei Fällen aus dem Juli 2018, bei denen ausländische Gefangene in der JVA Dresden misshandelt worden sein sollen. Die mutmaßlichen Täter? JustizvollzugsbeamtInnen. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat im August, rund zwei Jahre nach den Vorfällen, 6 Mitarbeiter der JVA Dresden angeklagt. Der Hauptvorwurf lautet gefährliche Körperverletzung im Amt. Die Extremismusbekämpfung hinter Gittern konzentrierte sich lange auf die Gefangenen. Doch zunehmend wird deutlich, rechtsextremistische Fälle gibt es auch unter JVA-Bediensteten. Der Justizvollzugsbeamte Kersten H. ist wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem rechtsextremen Angriff auf den Leipziger Stadtteil Konnewitz im Jahr 2016 angeklagt. Wie der Tagesspiegel und das Stadtmagazin Kreuzer berichteten, arbeitete der Angeklagte danach noch jahrelang weiter in der JVA Leipzig, in der unter anderem Mitglieder der rechtsterroristischen Gruppe Freital inhaftiert waren. Heike Kleffner ist Geschäftsführerin des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Sie verweist darauf, wie eingebettet JVA-Bedienstete im Leipziger Fall in gewaltbereite Neonazi-Netzwerke waren und auf die Anzahl der Beschuldigten im Dresdner Fall.
Es ist wirklich wichtig zu sehen, dass es sich eben nicht um Einzelfälle und Einzeltäter handelt, sondern um Netzwerke in und außerhalb der Justizvollzugsanstalten.
Auch in anderen Bundesländern sind Justizvollzugsbedienstete mit rechter Gesinnung aufgefallen. In Berlin etwa wurde erst im März dieses Jahres ein Angestellter der Jugendstrafanstalt angeklagt und verurteilt. Thomas K. hatte Drogen und Handys ins Gefängnis geschmuggelt. Doch das waren nicht die einzigen Anklagepunkte, erklärte die Pressesprecherin des Gerichts, Lisa Jani, nach dem ersten Verhandlungstag.
Und zwar soll er offen sichtbar seine Tätowierungen in der Jugendstrafanstalt getragen haben und auch bei einem Festival. Auf den Tätowierungen soll das Plattencover einer rechtsgerichteten Band abgebildet sein und da sollen eine Art SS-Runen so abgebildet sein.
Die Band heißt Kahlkopf und das Tattoo erstreckt sich über beide Innenseiten von Ks Unterarmen. Unauffällig ist anders. Ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Justiz spricht von Einzelfällen in der Vergangenheit. Hinweise auf rechtsextreme Netzwerke lägen der Behörde nicht vor. Er rechne allerdings damit, so der Sprecher, dass es auch unter JustizvollzugsbeamtInnen Chatgruppen gäbe, in denen problematische Inhalte geteilt würden. Solche Chatgruppen können ein zentrales Element rechtsextremer Netzwerke sein, sagt Matthias Wörsching von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin.
Die Digitalen verbinden sich miteinander und schicken sich die ganze Zeit entsprechende Inhalte wie Bilder, Symbole, Filme und so weiter und her. Sie bestärken sich gegenseitig in Ideologie, möglicherweise bis zu dem Punkt, wo sie sich auch anstacheln dazu, weitergehend im Sinne dieser Ideologie tätig zu werden und dabei auch ihre Möglichkeiten als Angestellte im Justizvollzug oder anderen staatlichen Strukturen zu nutzen.
Gibt es solche Netzwerke auch in anderen Bundesländern? Der Deutschlandfunk hat bei den 16 Landesjustizministerien nachgefragt, wie häufig in den vergangenen 10 Jahren eine problematische politische Einstellung bei JustizvollzugsbeamtInnen bekannt geworden sei. Ein Ergebnis der Recherche? Die Datenlage dazu ist undurchsichtig. Denn systematisch erfassen das nur wenige Bundesländer. In Baden-Württemberg wurden demnach seit 2010 10 JustizvollzugsbeamtInnen im Zusammenhang mit ihrer politischen Einstellung angeklagt. In Sachsen wurden im gleichen Zeitraum insgesamt 14 Disziplinarverfahren eingeleitet, weil sich BeamtInnen möglicherweise nicht durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen, wie es das Beamtenstatusgesetz vorschreibt. Und in Hessen sind laut dem dortigen Justizministerium mindestens 7 Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Tatsächlich dürfte die Zahl der Vorfälle und Verfahren vielerorts höher liegen, denn Daten zu Disziplinarverfahren müssen laut Gesetz nach einigen Jahren gelöscht werden. In Berlin zumindest will man nun genauer erfassen. Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen hat Mitte August ein neues Meldesystem eingeführt. Anstatt, wie bisher, lediglich außergewöhnliche Fälle zu melden, sollen nun alle Vorfälle demokratiefeindlicher Tendenzen gemeldet werden. Die Gewerkschaft der Strafvollzugsbediensteten und die Opposition sind empört, sprechen von einem Spitzelsystem. Rechtsextremismus-Experte Wörsching von der mobilen Beratung kann diese Kritik nicht nachvollziehen.
Denn nach all den öffentlich gewordenen Missständen und Zuständen der jüngsten Vergangenheit ist unserer Ansicht nach klar, dass in staatlichen Strukturen Probleme existieren und dass diese Probleme angegangen werden müssen. Und die Berichtspflicht vom Justizsenator Behrendt kann jetzt ein Schritt dazu sein, überhaupt mal ein Bild zu gewinnen von den Verhältnissen im Justizvollzug, die bislang wenig Aufmerksamkeit gefunden haben und bislang sozusagen noch ein unbekanntes Feld in dieser Hinsicht darstellen.
Hinweise auf rechte Netzwerke hinter Gittern werden bislang vor allem als Nebenprodukt anderer strafrechtlicher Ermittlungen öffentlich. Ein Grund dafür sei, dass inhaftierte Menschen, die von rassistischer Gewalt betroffen sind, von externer Hilfe und Unterstützung meist abgeschnitten seien, sagt Rechtsextremismus-Expertin Heike Kleffner.
Und gleichzeitig ist es natürlich ein maximales Ausgeliefertsein und die Angst vor weiterer Repression, vor weiteren Schikanen bis hin offensichtlich zu körperlicher Gewalt ist hoch.
Sagt die Rechtsextremismus-Expertin Heike Kleffner. Timo Stuckenberg hat mit ihr über rechte Tendenzen im Strafvollzugsdienst gesprochen. Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria bleiben die Stimmen derer laut, die fordern, dass Deutschland einen größeren Teil an Geflüchteten aufnimmt. Doch in der Union sehen das viele kritisch. Einer der wenigen, der vorgeprescht ist, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet. Der CDU-Mann und mögliche Kanzlerkandidat bietet an, 1000 Geflüchtete aus Lesbos aufzunehmen. Damit hebt sich Laschet vom mitunter harten, konservativen Unionskurs ab. Da übernimmt also eine Verantwortung, könnte man meinen. Laschet hatte ja schon Anfang August Flüchtlingslager auf Lesbos besucht. Aber nun sind am Sonntag eben auch Kommunalwahlen in NRW. Ob das der CDU im Land nützen kann? In Umfragen jedenfalls schnitt die schwarz-gelbe Landesregierung zuletzt gut ab. Dass die CDU an der Regierung bleiben kann, dafür trommelt in diesen Tagen sogar ein Europaabgeordneter, der die Befindlichkeiten des politischen Kontrahenten besonders gut kennt. Unser NRW-Korrespondent Moritz Küpper hat ihn begleitet.
Dennis Radke steht auf dem Aussichtsturm hoch oben über dem Gelände der Hüttenwerke Krupp Mannesmann in Duisburg.
Hier ist Ruhrgebiet richtig, richtig Ruhrgebiet.
Sein Blick schweift über Hochöfen und Kaminschlote.
Ich finde, wenn man auch so für Ruhrpott-Kultur so eine gewisse Sensibilität hat, dann ist das schon ein Punkt, wo man sagt, das fasst einen richtig an. Weil hier kann man mal sehen, welchen Weg sind wir eigentlich so die letzten 120 Jahre gegangen in unserer Region.
Es ist Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen, auch hier in Duisburg. Der Europaabgeordnete Radke, 41 Jahre alt, eher klein gewachsen, zupackender Typ mit Kinnbart und braunen Haaren, hat an diesem Tag den Vorsitzenden der deutschen CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Kaspari, mitgebracht, der sich eifrig die Wünsche des Hüttenwerks notiert.
Ich meine, dieser Termin findet jetzt im Wahlkampf statt, aber ich mache diese Termine ja auch außerhalb von Wahlkampfzeiten, weil mir ist einfach wichtig, dass gerade auch die Betriebsräte merken, das ist für Dennis Radke ein Herzensanliegen und zwar nicht nur ein paar Tage vor einer Wahl, sondern ganzjährig, egal ob gerade gewählt wird oder nicht.
Radke, in Wattenscheid geboren, also ein Kind des Ruhrgebiets, ist im Kommunalwahlkampf hochpräsent. Es passt zu seiner Rolle als ein vielfältiger Hoffnungsträger seiner Partei, der CDU. Denn Radke versteht es, die unterschiedlichsten Wählergruppen anzusprechen. Ein Kind von hier, einer für Europa und als Gewerkschafter sowie NRW-Landesvorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, kurz CDA, für den sogenannten kleinen Mann. Das wurde kürzlich auch auf der Feier zum 75. Geburtstag der NRW-CDU von Ministerpräsident Armin Laschet lobend erwähnt.
Soziale Marktwirtschaft braucht eben dieses Engagement, braucht Gewerkschafter, die sagen, wir gehen in die CDU. Ich würde mir manchmal finden, Dennis Radke ist auch einer, aber dass wir noch mal ein paar mehr finden.
Laschet meint Karl-Josef Laumann, NRWs Gesundheitsminister, den Bundesvorsitzenden der CDA.
Ein junger Gewerkschafter in der IG Metall aktiv oder in der IG Bergbau, Chemie, ich gehe zur CDU. Wenn es ein paar mehr wären, täte das uns auch als CDU gut, dass wir eine starke Mittelstandsvereinigung, aber auch eine starke CDA haben. Wenn beides stark ist, funktioniert das Prinzip Volkspartei.
Radke sitzt beim Mittagessen in Bochum. Bei der Tour durch die Region, die ihm am Herzen liegt, kommt er auf das Thema, das ihn umtreibt.
Ich finde, bei Politik ist es immer, sie haben einen hohen Professionalisierungsdruck. Auf der anderen Seite führt aber dieser Professionalisierungsdruck dazu, dass du den Otto-Normalverbraucher, würde ich immer nennen, wer auch immer das sein mag, auf bestimmten Ebenen gar nicht mehr auftaucht.
Politikerbiografien bestünden häufig aus Studium, Mitarbeit beim Abgeordneten, dann selbst Parlamentarier. Einst habe er sich einfach mal den SPD-Landesvorstand in NRW angeschaut.
Und da stellst du fest, Studenten, abgebrochene Studenten, Sozialpädagogen, Historiker, irgendwelche Leute, die nach 25 Semestern einen Bachelor in Singen und Klatschen gemacht haben, Aktentaschenträger, Funktionäre. Aber wo sind die Leute zum Beispiel, auf die man in der SPD mal stolz war, mal Schlosser, Dreher gelernt, auf dem zweiten Bildungsweg studiert, Jura oder sonst irgendwas, eine Karriere gemacht, gestandene Betriebsräte, alles Fehlanzeige.
Es ist ein Thema, das alle politischen Parteien betrifft, nicht nur die SPD. Dennoch, Radkes Urteil ist pauschal.
So verändert sich der politische Betrieb, dass du eigentlich fast nur noch Profis in Anführungszeichen da hast.
Profis eben, die wohl auch seine Partei zu Genüge kennt. Radke selbst machte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Industriekaufmann in Bochum, blieb im Betrieb, ging parallel in die Gewerkschaft IG Bergbau und Chemie und machte dort ein Trainee-Programm zum Gewerkschaftssekretär, arbeitete 10 Jahre als ein solcher, bis er hauptamtlich Politiker wurde. Diese Zeit wirkt nach, erzählt er, etwa beim Thema Stellenabbau.
Ich weiß, dass damals war Hartz IV auch noch relativ frisch und habe ich gestandene Männer bei mir auf dem Stuhl sitzen gehabt, Kerle wie Bäume, die dann plötzlich heulten, weil sie Anfang 50 waren, ihren Job verloren und Angst hatten, sie müssen jetzt ihr kleines Häuschen verkaufen. Natürlich wirkt das nach.
Auseinandersetzung mit Vorstandsvorsitzenden oder jüngst die Forderung nach einer europäischen Lösung bei den Werkverträgen in der Fleischindustrie. Bei Radke klingt es nach Klassenkampf und das aus der CDU heraus. Dabei war Radke, dessen Großeltern SPD-Mitglieder waren, dessen Vater Gewerkschafter war, einst selbst Genosse.
Ich sage immer, ein bisschen Augenzwinkern, andere haben in der Jugend Fensterscheiben eingeschmissen, ich war mal in der SPD. Man musste halt mal merken, wie funktioniert. Und du lässt Maskottchen deiner Großväter sein oder willst du dich da eher engagieren, wo du dich eigentlich eher zu Hause fühlst, also vom Menschenbild. Und ich glaube, wenn meine Großväter heute noch leben würden, wären die auch nicht mehr in der SPD.
Die Person Radke, dessen Familiengeschichte sie könnte auch ein wenig symbolisch für die Entwicklung im Ruhrgebiet stehen. Einst Stammland der Sozialdemokraten, verliert die SPD seit Jahren an Zustimmung. Klassische SPD-Großstädte wie Essen könnten bei der nun anstehenden Kommunalwahl bereits im ersten Wahlgang vom amtierenden CDU-Oberbürgermeister gewonnen werden. Es erscheinen Bücher mit dem Titel »Beten Sie für uns, der Untergang der SPD im Ruhrgebiet«. Und anderswo, für Radke liegt darin ein Auftrag.
Und das ist für uns ein offenes Feld. Und da muss man sagen, wir sind die einzige Partei als CDU, die den Erhalt dieser Industriearbeitsplätze überhaupt noch glaubhaft im Blick hat.
Behauptet Radke zumindest. Zur Wahrheit gehört, dass der Betriebsrat beim Hüttenwerk sich zwar über den Austausch freut, aber erstmals mit CDU-Vertretern in Kontakt kommt. Eigentlich seien ja eher Sozialdemokraten seine Ansprechpartner, ist da zu hören. Doch genau das will Radke ändern. In der von Persönlichkeiten geprägten, eher holzschnittartigen Welt der Politik wirkt er, der Christdemokrat, nun wie eine Mischung aus dem ehemaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, eben Karl-Josef Laumann, ein Maschinenschlosser mit Hauptschulabschluss, der trotzdem Minister wurde, und dem jahrzehntelangen CDU-Europaabgeordneten Elmar Brok.
Aber passt in dieses Triumvirat, würde ich mal nennen, schon sehr gut rein, weil alle drei natürlich Vollblutpolitiker sind.
Sagt beispielsweise Michael Weber, CDU-Ratsherr in Bielefeld und dortiger CDA-Kreisvorsitzender.
Wenn wir über die Christi-Sozialpolitik, Christi-Sozialethik die Themen nach vorne bringen, dann bin ich fest davon überzeugt, haben wir immer auch Leute, die uns zuhören, offen zuhören. Und das kann Dennis Radke.
Lobende Worte von Freund und auch von Feind.
Also mit Dennis kann man sehr gut streiten und manchmal ist er auch ein bisschen ruppig, würde ich sagen.
Sagt seine politische Kontrahentin und auch Parlamentskollegin Terry Reintke, die grüne Europaabgeordnete aus Gelsenkirchen. In inhaltlichen Fragen vertritt Radke eher die Industrie, Reintke eher die Umwelt. Doch
da wir beide GewerkschafterInnen sind, haben wir eben häufig auch, vielleicht auch ein bisschen unerwartet, mehr Gemeinsamkeiten, als man denken würde, wenn es zum Beispiel darum geht, für ein sozialeres Europa zu kämpfen. Und da ist er auf jeden Fall ein Verbündeter. Und da würde ich auch sagen, dass er hier das Ruhrgebiet immer im Hinterkopf hat.
Doch beide, Reintke wie Radke, eint ein strukturelles Problem. Als Europaabgeordnete werden sie über die Liste gewählt, verfügen also nicht über eigene Wahlkreise. Auch die mediale Sichtbarkeit im Alltag ist bei vielen Europaabgeordneten eher gering. Brüssel und Straßburg sind dann doch für die Wähler weit weg. Radke nickt.
Das Ruhrgebiet ist ziemlich groß und das Zeitfenster, um so viele Termine zu machen, wie man selber gerne möchte, ist eigentlich nicht ausreichend. Ich bemühe mich einfach, auch durch eine hohe Taktung so sichtbar zu sein, wie es nur irgendwie geht.
Dennis Radke soll es für die CDU im Pott richten. Am Sonntag sind in NRW Kommunalwahlen. Unser Korrespondent Moritz Küpper berichtete. Es ist jetzt fast genau ein halbes Jahr her, dass viele Geschäfte wegen Corona erstmal schließen mussten. Für die meisten von uns war das der Beginn nie gekannter Einschränkungen. Auch Kanzlerin Angela Merkel sprach damals ja von einer demokratischen Zumutung, die Corona-Pandemie sei. Aber für die knapp 6 Millionen Menschen, die von Hartz IV leben, war es noch weit mehr als das. Viele fragten sich zum Beispiel erstmal, ob das Amt, das ja auch geschlossen hatte, weiter Geld zahlt und die Miete überweist. Die Jobcenter taten das und ab nächstem Jahr zahlen sie Hartz-IV-Beziehern sogar noch etwas mehr, denn die Regelsätze wurden nun erhöht. Das ist aber ein weiterer Aufwand für die Jobcenter, die sich wegen Corona eh schon ganz neu organisieren mussten, um die steigende Zahl an Anträgen zu bearbeiten. Manche Jobcenter ließen deshalb sogar eigene Apps programmieren, um den Menschen digital durch den Antragsdschungel zu helfen, wie Maike Rademacher berichtet.
Familie Müller mit Hans, Gertrud und Hanna möchte Arbeitslosengeld 2 beantragen. Heute wollen die drei den Antrag ausfüllen. Die Freude darüber ist ungefähr so groß wie vor einem Zahnarztbesuch. Aber vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm.
Ein Comic-Video auf der App des Jobcenters Berlin-Mitte. Über die App können rund 54.000 Arbeitslosengeld II-Bezieher Termine buchen oder Anträge hochladen. Für das Jobcenter ist diese App ein Digitalisierungsschub. Es gibt sie erst seit Mitte Juli. Sie ist eine Antwort auf die Corona-Pandemie. Denn Mitte März schlossen nicht nur Geschäfte, auch alle 406 Jobcenter schlossen ihre Türen. Sie versorgen insgesamt fast 6 Millionen Menschen mit Geld oder Maßnahmen. Die Behörden mussten sich umstellen. In normalen Zeiten suchen allein in Berlin-Mitte tausende Menschen das Jobcenter ohne Termin auf, wie dessen Geschäftsführer Lutz Mania schildert.
Also bei uns sprechen normalerweise im Jahr 230.000 Menschen. Nur am Front Office, das heißt am Empfang vor 230.000 Menschen. 190.000 davon konnten wir am Empfang sofort klären. Das heißt, ich habe den Weg auf mich genommen, habe mich angestellt, manchmal in langen Warteschlangen. Das Anliegen hätte man anders auch klären können. Das haben wir reflektiert in dieser Zeit und uns überlegt, was wir tun können, auch in einer Zeit danach die Angebote wirklich so vorzuhalten, dass Kunden es auch tatsächlich alleine machen können.
Mit der App scheint das Berliner Jobcenter, eines der größten in Deutschland, eine Lösung gefunden zu haben. Schon in der ersten Woche wurde sie 500 Mal heruntergeladen. Ein bundesweites Angebot ist es nicht. Jedes Jobcenter entscheidet selbst, wie es sich aufstellt. Bisher haben nur 3 eine App entwickelt. Dabei sind kreative Lösungen dringend notwendig. Denn eine Kommunikation mit den Arbeitslosen und ihren Familien ohne persönliche Treffen ist schwierig.
Vieles lief auch über E-Mail, wobei man hier sagen muss, dass die E-Mail-Zusammenarbeit eine sehr, sehr schwierige ist, weil der Datenschutz eigentlich dagegen spricht, dass wir auf E-Mails antworten. Also dass wir versucht haben, den Kunden telefonisch zu erreichen und wenn nicht, dann halt schriftlich.
Im März liefen die Telefone deswegen heiß. An einem Tag waren es sogar bundesweit 1,5 Millionen Anrufe. In Berlin-Mitte wurden 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurzfristig für den Telefondienst geschult. Gefragt wurde nach allem, erzählt Arbeitsvermittlerin Julia Westermann.
Also es gab nichts, was es nicht gab von Anrufern, die noch nie mit dem Jobcenter zu tun hatten, die sich nicht hätten vorstellen können, dass sie jemals an uns rantreten müssen, dass sie mal in diese Situation kommen, was dann natürlich auch ein Stück weit mit einem Schamgefühl verbunden war, bis hin zu Antragstellern, die Bearbeitungsstände erfragt haben, die einfach wissen wollten, gibt es das Jobcenter Berlin-Mitte gerade noch? Wird der Hausbriefkasten weiterhin geleert? Was ist mit meinem Arbeitsvermittler?
Zusätzlich waren die Jobcenter-Beschäftigten in die Bearbeitung von Kurzarbeitsanträgen für bundesweit über 7 Millionen Beschäftigte eingebunden. Hinzu kamen über 70.000 Anträge der sogenannten vereinfachten Grundsicherung für Solo-Selbstständige. Konflikte blieben dabei nicht aus und auch sonst lief es nicht immer reibungslos. Manche erhielten das Geld nicht rechtzeitig, andere die Bescheinigungen für die Mietübernahme nicht. Mittlerweile sind zwar persönliche Gespräche in vielen Jobcentern wieder möglich, allerdings nur mit Termin und nur in eigens eingerichteten Räumen. Die Pandemie brachte also mehr Klienten und die Bestehenden konnten zudem kaum mit Maßnahmen und Weiterbildungen versorgt werden. Hunderte Unternehmen und Verbände bieten normalerweise Kurse für die Arbeitslosen an, vom Training für Bewerbungen bis zur Umschulung. Zunächst durften nur digitale Angebote weitergeführt werden. Viele Träger kämpfen allerdings mit den finanziellen Folgen der Schließungen und Vorschriften. Die Bundesregierung unterstützt sie zwar mit Zuschüssen, über 2000 Anträge sind bereits bei der Bundesagentur eingelaufen, doch der Vorsitzende des Bundesverbandes beruflicher Bildung, Stefan Sondermann, rechnet damit, dass Maßnahmen wegfallen.
Auch mit Insolvenzen müssen wir rechnen. Wenn jetzt die viel beschworene und befürchtete zweite Welle kommt, sind wir mit den jetzigen Mechanismen definitiv schlecht aufgestellt.
Für die Zukunft beschäftigt die Jobcenter, wie sehr die Arbeitslosigkeit auch bei Ihnen steigen wird. Noch greifen Kurzarbeit und das verlängerte Arbeitslosengeld I. Die Kommunen, die die Jobcenter in Eigenregie oder zusammen mit der Bundesagentur betreiben, rechnen aber mit einem kräftigen Anstieg beim Arbeitslosengeld II. Die Sozialexpertin beim Deutschen Landkreistag, Irene Vorholz, warnt schon davor.
Wir werden eine weiterhin deutliche Zunahme von Arbeitslosenzahlen haben und die werden dann mit einem zeitlichen Puffer auch sich im SGB II bemerkbar machen. Und darauf wird der Bund entsprechend mit Finanzmitteln reagieren müssen. Also er muss die Eingliederungsbudgets und die Verwaltungsbudgets der Jobcenter dann deutlich aufstocken.
Im Jobcenter Mitte fragt sich Geschäftsführer Mania erst einmal, wie man die erreicht, die nun wochenlang kaum Kontakt zu Arbeitsvermittlern hatten und deren Maßnahmen ausfielen.
Eine große Herausforderung für uns wird es wirklich sein, Menschen nach längerer Abwesenheit, dadurch, dass sie schon wieder lange zu Hause sind, wieder aufzuschließen. Sich tatsächlich zu aktivieren und sich selbst anzufassen und sagen, ja, also ich will und wir finden einen Weg und das geht auch wieder letztendlich ein Stück weit vorwärts.
So der Leiter eines Jobcenters in Berlin. Maike Rademacher war das über die Herausforderungen der Ämter in der Corona-Krise. Mehr als 350 Milliarden Euro macht der Bund locker, um der Wirtschaft durch die Corona-Krise zu helfen. Neben den Soforthilfen für Freiberuflerinnen und Selbstständige gibt es auch Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen. Sie können sich ihre Betriebskosten für die Monate Juni bis Dezember teilweise erstatten lassen. Doch an die Gelder aus diesem Topf zu kommen, sei schwierig, kritisiert der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Die Regularien seien zu streng. Dabei brauchen gerade Bars, Restaurants und Clubs dringend Geld. Auch die auf der Hamburger Reeperbahn. Der Szene-Kiez fährt zwar langsam wieder hoch, doch es zeigt sich, nicht alle Bars und Kneipen haben es geschafft. Und noch mehr bangen um ihre Zukunft. Axel Schröder hat sich auf St. Pauli umgehört.
Langsam füllt sich die große Freiheit wieder, langsam kehren die Nachtschwärmer zurück auf die Stichstraße zur Reeperbahn, trinken ihr Bier auf den Bänken vor den Kneipen und Bars. Noch vor 2 Monaten war das ganz anders. Die strengen Corona-Regeln waren im Juli zwar schon etwas gelockert worden, aber das Geschäft lief auch in Susis Showbar eher schleppend an.
Das ist noch einer der letzten Läden, wo du noch so ein bisschen den Charme von damals und so dieses, ja, diese Erotik, was so damals einfach so gefragt war hier auf der Meile, dass wir das ein bisschen erhalten können für die Hamburger und natürlich auch für die zugereisten Gäste.
Christian Schnell ist Geschäftsführer von Susis Showbar. Dort, wo sonst spärlich bekleidete Frauen in plüschiger Rotlichtatmosphäre tanzten, dort, wo normalerweise die Musik aus den Lautsprecherboxen wummerte, lief der Betrieb vor 2 Monaten noch mit angezogener Handbremse.
Stündlich wird alles desinfiziert. Wir haben extra einen eingestellt, der wirklich rund um die Uhr alles checkt, die Oberflächendesinfektion mal. Auch darauf acht, dass die Mädels sich dran halten, dass die Gäste, wenn sie mal was trinken, nicht leichtsinnig werden und aufstehen und anfangen zu tanzen. Das ist ja wirklich sehr schwierig. Wir dürfen ja nicht mal laute Musik spielen im Hintergrund. Tanzlustbarkeiten sind untersagt, weil die Leute könnten ja in diesem Rausch von Euphorie natürlich die Corona-Regeln vergessen.
Heute, 2 Monate später, darf Christian Schnell die Musik wieder aufdrehen. Und die Tänzerinnen räkeln sich jetzt wieder auf dem Drehtisch in der Mitte, umgeben von einem riesigen Plexiglaskegel.
Sind wir auch ein bisschen stolz drauf, weil viele das dann auch nachgeahmt haben. Wir sind jetzt die Vorreiter. Man kann was sehen, die Mädels können entspannt tanzen. Wir können sogar wieder um die Tanzfläche Leute platzieren, weil sie sind geschützt. Ne?
Dafür muss er jetzt aufpassen, dass die Gäste auf ihren vorgesehenen Plätzen bleiben und zuschauen, wie ihn manchmal die Polizei um den spärlichen Umsatz bringt.
Also entweder hat man den ganzen Abend damit zu tun, die Leute zu bändigen und auf dem Platz zu halten, oder man hat damit zu tun, überhaupt Leute reinzukriegen. Also es ist schon wirklich strange. Dann wird ja neuerdings auch immer, je nach Lust und Laune, die große Freiheit gesperrt, was natürlich unser Geschäft auch massiv stört.
Also wann passiert das? Wann wird die gesperrt?
Das schätzen Sie dann immer vor Ort ab, 1 Uhr, 2 Uhr.
Und je nachdem, wie voll es ist?
Ja, oder? Genau. und dann bauen die sich hier auf und dann hast du auch natürlich schweres Geschäft, ne? Also es ist natürlich sehr, ja, also macht keinen Spaß, muss man wirklich sagen.
Mit Umsatzeinbrüchen kämpft auch die kleine, aber feine Bar von Constanze Lei. Im Mittelpunkt stehen nicht erotische Darbietungen, sondern gut gemischte Cocktails und Longdrinks.
Wir sind in der Rabbit Hole Bar in der kleinen Freiheit 42. Ein bisschen abseits vom Kiez und ein bisschen versteckt vor dem üblichen Kiez-Tourismus.
Zusammen mit rund 100 anderen Mitstreitern ist sie im Barkombinat organisiert. Die Aktiven wollen so erreichen, dass der Senat schneller und gezielter hilft als bisher. Trotz der Lockerungen der Corona-Regeln für gastronomische Betriebe wird die Pleitewelle kommen, warnt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Und daran seien auch die oft komplizierten Regelwerke schuld, nach denen Fördermittel beantragt werden können. Constanze Lei hat zwar die Corona-Soforthilfen von Land und Bund bekommen, aber erst nachdem sie sich mit immer wieder veränderten Förderrichtlinien herumgeschlagen hatte, erzählt sie.
Das war so komisch in den FAQs ausformuliert, dass mir wirklich die erste Woche gar nicht klar war, ob ich schon quasi komplett pleite sein muss, um jetzt irgendwas zu beantragen oder nicht. Und ich war knapp 2 Wochen mit Steuerberater und Anwalt fast im täglichen Kontakt, weil diese FAQs wurden auch so ganz nebenher so alle 1-2 Tage dann geändert. Und zwar ohne, dass es eine Rückmeldung gab, sondern man musste sich im Prinzip, habe ich auch gemacht, jeden Tag so einen schönen kleinen Screenshot machen von der aktuellen Verfassung. Und dann verglich man das immer am nächsten Tag, wo hat sich jetzt irgendwas geändert. Nach 2 Wochen schrieb mir mein Anwalt so, jetzt kannst du beantragen, jetzt bist du safe.
14.500 Euro hat sie bekommen. Ein Bruchteil ihrer Umsatzeinbußen sei das, aber immerhin. Auf weitere Hilfen aus Bundesmitteln darf sie nicht hoffen.
Jetzt das zweite Hilfspaket, was jetzt ja aktuell irgendwie gerade, ich glaube vor 4 Wochen beantragbar geworden ist ungefähr. Da sind wir tatsächlich zwar antragsberechtigt, aber nicht förderberechtigt, weil wir mit unseren läppischen 50-60% des Vorjahresumsatzes quasi schon wieder zu viel verdienen und wir dadurch das Raster komplett fallen.
Die Zusatzkosten für die Kontaktzettel, für den Desinfektionsmittelspender am Eingang, für die Einhaltung aller Hygieneregeln trägt die Unternehmerin. Und auch vielen Minijobbern hinterm Tresen, meist beschäftigt auf 450-Euro-Basis, fehlt nun zumindest ein Teil ihres Einkommens. Die ersten Läden auf dem Kiez sind jedenfalls schon dicht. Und Constanze Lei wagt eine Schätzung, wie viele Läden nach dem Winter pleite sein werden.
Wenn wir ganz, ganz, ganz großes Glück haben und Anfang nächsten Jahres da irgendwo ein Impfstoff auftaucht und das alles wieder Richtung Normalität zurückruckelt, dann hoffe ich einfach, dass es vielleicht ein Drittel ist.
In der Hamburger Wirtschaftsbehörde sind die Probleme bekannt. Eine Sprecherin teilt mit, man habe sich gegenüber dem Bund dafür eingesetzt, die Rahmenbedingungen für die Anträge noch einmal zu prüfen und die Überbrückungshilfen länger als geplant beantragen zu können. Wie viele Hamburger Bars, Restaurants und Kneipen die Krise nicht überleben werden, dazu kann die Behörde keine Schätzung liefern.
Unser Korrespondent Axel Schröder zu den Problemen der Bar- und Clubszene im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli. Und das war das DLF-Magazin. Unsere Beiträge finden Sie wie immer auch im Netz auf deutschlandfunk.de und in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis hierhin am Mikrofon war Laura Esslinger. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend.